Ich mache keinen dedizierten Umsatz mehr mit KI, sondern KI ist einfach ein Teil meines Operating Models, was in meinen Projekten drin steckt.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit. Ein Podcast von Lyndonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndonk Podcasts, in dem wir uns mittlerweile schon seit 4 Jahren mit Entwicklungen und Trends im Bereich Digital und IT beschäftigen. Und auch heute haben wir wieder ein absolutes Top-Thema im Programm. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und vor allem aber darüber, wie es gelingt, wie es Unternehmen und Organisationen gelingt, KI-Lösungen in die Unternehmen, in die Breite und in die Geschäftsprozesse einzuführen. Tatsächlich sehen wir bei der KI-Einführung in vielen Unternehmen und auch Organisationen der öffentlichen Verwaltung noch große Herausforderungen. Und trotz eines immensen Hypes um generative KI und einer Flut an spannenden Use Cases in diesem Bereich befinden sich laut einer aktuellen Lyndonk-Studie, auf die wir auch heute noch an der einen oder anderen Stelle eingehen, die meisten Unternehmen noch in einer frühen Phase ihrer KI-Nutzung. Wir sehen aber auch, dass aktuell schon die nächste Welle in der KI mit Agentic AI bereitsteht, was jedoch auch eine hohe Datenkompetenz wiederum voraussetzt. Wir wollen heute also darüber sprechen, welche Faktoren zur erfolgreichen Einführung und Skalierung von KI Proof of Concepts beitragen, also POCs, um überhaupt erstmal eine fachliche Lösung zu entwickeln, welche Hürden dabei bestehen und wie sie auch abgebaut werden können. Wir wollen aber vor allem auch darüber sprechen, wie es gelingt, die Grundlagen für eine breitere KI-Nutzung, Stichwort Agentic AI, steht auch schon als nächsten Trend vor der Tür, zu schaffen. Und um diese Themen zu besprechen, ist unser Stammgast in diesem Podcast, das kann man mittlerweile schon sagen, ich habe gar nicht gezählt, die wievielte Folge das zwischen uns beiden ist, aber es ist mindestens schon, ich würde sagen, es ist schon die, ja, wir laufen schon auf die 10 Folgen schon zusammen hin. Das ist unser Stammgast hier, auch der perfekte Gesprächspartner. Patrick Arnold in seiner Funktion bei Randstad Digital Regional Solution Lead für Europa. Und er hat aus seiner Rolle und aus seiner jahrelangen CTO-Erfahrung bei Randstad Digital einen sehr tiefen Einblick sowohl in digitale Technologien, ne, wie man sie auch vor allem auch anwendet und einführt, als auch im Bereich des Innovation Scoutings und Technologiezyklen sehr viel Erfahrung. Lieber Patrick, vorgestellt hast du dich jetzt schon mindestens 10 Mal in den letzten Podcast, dann gerne auch nochmal die anderen Podcasts hören, da hat er sich ausführlich schon vorgestellt, aber freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst fürs Gespräch und lass uns doch gerne direkt einsteigen.
Erstmal auch danke, dass ich dabei sein darf, freut mich natürlich auch bei dem Thema, meine Gedanken bzw. die Gedanken von Randstad Digital nochmal zu vertreten in eurem Podcast.
Sehr gerne, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Wir haben zusammen mit euch, aber auch mit 4 anderen IT-Dienstleistern vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wo wir rund 150 Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung befragt haben, wo es in der Studie darum geht, wie ist der Stand der AI-Adaption, ne, in den Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die Studie ist auch kostenfrei verfügbar, kann jeder auch gerne nochmal dann auch im Detail nachlesen. Aber gerne mal zum Start. Patrick, was sind denn deine wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie?
Ja, es gibt ja, glaube ich, viele Schwarzmaler in der Unternehmerschaft im Hinblick auf, wer heute noch nicht mit KI gestartet hat, der ist jetzt schon zu spät. Wenn man sich die Studienergebnisse zumindest mal im Enterprise-Umfeld anguckt, ich glaube, es gibt da wenig, die jetzt Vorreiter sind oder quasi wenig, die jetzt im Hintergrund sind, sondern es ist ein sehr ausgeglichenes Feld. Zweites Learning aus der Studie, hauptsächlich drehen sich die Use Cases um Effizienzsteigerung. Wir sehen wenig Use Cases, wo wirklich neue Businessmodelle jetzt auf Basis von AI auch gedacht werden. Ich würde behaupten, das spiegelt auch so ein bisschen, spiegelt sehr stark der Realität natürlich wieder. Also auch bei uns im Kundengeschäft, ich sehe sehr viele Kunden, die sich hochgradig daran interessiert sind, Effizienzsteigerungen in der eigenen Organisation zu ermöglichen und weniger jetzt quasi einen neuen Revenue Stream darüber aufzubauen. Wie so häufig bei neuen Technologien, was wir auch, glaube ich, im Web-Umfeld gesehen haben, aber auch im Cloud-Umfeld, die Skalierung ist eine Herausforderung. 2 Kernprobleme sind dort besonders genannt worden. 57% der Befragten haben gesagt, KI-Kompetenz ist ein Thema, was hochgradig wichtig ist und was auch eines der Basismittel oder der Enabler sein muss. Und das zweite ist eine gut funktionierende und qualitativ hochwertige Datenlandschaft bzw. Dateninfrastruktur. Und glaube ich, um die 56% sehe ich ähnlich. Wir werden heute auch nochmal, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle draufkommen, gerade Kompetenzkontext zu verfassen, so dass LLMs oder andere AI-Methodiken entsprechend Mehrwerte liefern können, sind essentiell. Und diesen Kontext aufzubauen, brauche ich natürlich auch vorliegende Daten. Und last but not least, du hast es schon angesprochen, die neue Welle mit agentischen AI-Systemen ist bereits da. Wie so häufig in Deutschland, glaube ich, ist da noch eine sehr hohe Hemmschwelle bei diesen autonomen Systemen. Und autonom ist, glaube ich, da auch das Schlagwort, weil natürlich so Fragen wie einerseits Sicherheit, aber eben auch Haftung nicht vollumfänglich geklärt ist, auch aus einem Legal-Aspekt, was natürlich gerade im Enterprise-Umfeld Unternehmen erstmal davor zurückschrecken lässt, diese Systeme auch zu nutzen. Mhm. Gibt natürlich Möglichkeiten wie Human in the Loop und Co., um das dann wieder abzufedern. Aber ich glaube, das ist halt auch ein sehr, sehr starkes Legal- bzw. Rechtsthema.
Ja, und vielen Dank. Und du hast es ja auch gesagt, das Thema Datenkompetenz und vor allem auch AI-Skill-Kompetenzen natürlich auch zwei Faktoren, was auch bei Unternehmen noch sich weiter im Aufbau befindet. Auch da kann man sagen, das ist sicherlich irgendwo überraschend, wenn man von außen drauf schaut, wenn man sich mal anschaut, wie viele Jahre sich Unternehmen schon mit den Themen Business and Intelligence, Business Analytics, Big Data Analytics, dann kam Künstliche Intelligenz, ne, so eher so in dem Bereich Machine Learning, Algorithmen, neuronale Netze, ist ja auch alles schon nicht ganz so jung. Jetzt kommt dann entsprechend halt so die etwas einfachere oder die einfacher konsumierbaren AI-Lösungen mit GenAI und Unternehmen stellen im Grunde fest, naja, wir haben eigentlich doch die letzten Jahre unsere Hausaufgaben nicht immer so mit der besten Note vielleicht gemacht oder waren
im nicht nur das, sondern ich glaube auch die Verschiebung der Zielgruppe ist ein großer Faktor. Ich meine, gerade wenn wir über Machine Learning und Algorithmen in der künstlichen Intelligenz sprechen, war die Zielgruppe eigentlich eine sehr dedizierte Gruppe innerhalb der IT mit einem Spezialwissen. Sprechen wir jetzt in der flächendeckenden Nutzung von sogenannten LLMs, betrifft das halt auch Sachbearbeiter, betrifft das auch, weiß ich nicht, Sales-Kollegen im Vertrieb, die unterwegs sind. So, und dann ist der Grad an Kompetenz, den ich aufbauen muss, nochmal ein ganz anderes. Und dem würde ich auch zustimmen, so wie es in eurer Studie war, weil ich glaube, genau dieses Thema Prompt Engineering, Kontext aufbauen für ein LLM, das in der breiten Fläche zu skalieren, sodass auch wirklich Mitarbeitende den Effizienzfaktor eines LLMs entsprechend nutzen können, das ist schon auch eine große Herausforderung, gerade auch bei großen Unternehmen. Ich glaube, wenn man, keine Ahnung, gehobener Mittelstand, 9000 Mitarbeiter, dort mal flächendeckend wirklich Prompt Engineering als Skill plus was brauche ich eigentlich an fachlichen Kontext, technischen Kontext, Beschreibungs, Instructions für das LLM, das diesen 9000 Mitarbeitern beizubringen, ist eine lange Reise.
Ja, und das ist sicherlich auch der Game Changer, wenn man diesen Begriff mal so hart fair oder bold fair verwenden kann, ne? Also im Grunde tritt ja eigentlich durch generative KI und auch durch Agentic AI das Thema Künstliche Intelligenz eigentlich ja aus der IT-Abteilung und auch aus den klassischen, sagen wir mal, Data-Fachbereichen raus, ne? Und geht eigentlich dann doch in jeden einzelnen Fachbereich bis hin, wie du schon sagst, zum einzelnen Sachbearbeiter, der entsprechend auch erstmal sich die Kompetenzen gerade im Prompt Engineering, aber auch in der Validierung sind eigentlich die Ergebnisse, die jetzt ein LLM ausspuckt, überhaupt valide und auch richtig. Oder bin ich jetzt im Bereich der Halluzination? Also schon sehr viele Themen und die finden sich natürlich alle auch nochmal sauber aufbereitet in der Studie. Vielen Dank. Aber dann lassen Sie mal ein bisschen auch über Zahlen reden. Und du hast schon auf die nächste Frage ein Stück weit schon mal eine Antwort gegeben, aber ich würde sie trotzdem gerne nochmal systematisch stellen. 56% der Studienteilnehmer sehen ihre Unternehmen noch in einer frühen Phase, hast du gerade auch gesagt, suchen nach passenden Anwendungsfällen, arbeiten an ersten Prototypen, das ist die eine Seite. Bedeutet aber im Grunde auch im Umkehrschluss, dass 44% sich schon mit der konkreten Einführung entweder gerade befassen, also im Grunde dabei sind, Rollout-Projekte auch durchzuführen oder eben schon KI-Lösungen im Produktivbetrieb haben. 56 eher noch am Anfang, 44 schon etwas weiter fortgeschritten. Deckt sich dieses Bild auch so mit deiner Einschätzung?
Ja, ich glaube am Ende des Tages schon, weil was wir, also um da auch mal mit einer Zahl zu antworten, ich glaube, was man auch bei euch in der Studie sehr, sehr gut sieht, knapp jeder vierte POC wird quasi nicht in Produktion überführt. Das hat natürlich einerseits, also aus meiner Sicht zwei Treiber oder zwei Gesichtspunkte. Einerseits, es ist eine neue Technologie und man muss das auch sowohl positiv als auch negativ sehen. Es ist sehr viel Hype darum. Das heißt, es werden auch einfach viele POCs gestartet aus Grund des Hypes. Ob sie jetzt Sinn machen oder nicht, das stelle ich mal nicht in Frage, weil einfach klassisches Vorgehensmodell, irgendein Manager hat erfahren, wir können 15% effizient steigern mit AI.
Mach mal ein POC.
So, liebe Abteilungsleiter, wir machen jetzt mal ein POC, kommt mal jeder mit euren Top 2 Use Cases. So, wenn davon nur 2 live gehen, dann hast du schon genau diese Rate, jeder vierte versandet im Müll. Das zweite, glaube ich, ist dann häufig von dem POC-Level wirklich in die Skalierung zu gehen. Und Skalierung kann klassischerweise sein, ich habe irgendwie Probleme in der im Ops-Part, also wie betreibe ich den ganzen Use Case. Kann aber auch sein, dass ich natürlich für den POC ein Happy Path, wie man es in der früheren Softwareentwicklung gesagt hat, immer nehme. Also das heißt, ich habe einen spezifischen Use Case in meiner Gesamtdomäne, habe genau für diesen Use Case die perfekten Daten vorliegen. Jetzt habe ich aber halt noch 14 andere Use Cases in meiner Domäne, für die liegen die Daten nicht vor. Damit ist der POC zwar successful, ich muss aber daraus eigentlich ableiten, für meine anderen Use Cases muss ich erstmal die Datenbereitschaft bzw. die Datenqualität bereitstellen, um den POC dann auch flächendeckend in Produktion zu skalieren. Und last but not least ist natürlich auch ein gewisser Teil der Komplexität. Wir hatten auch vor Jahren häufig diese Speedboats, wo dann ein eigenes Innovation Lab gegründet wurde und schieß mich tot. Ähnlich ist es auch aus meiner Sicht bei KI. Es ist ein Innovationsthema, was eine gewisse Komplexität mitbringt und auch einen gewissen Zeitraum und ein Verständnis und eine Kontrolle, mag in dem Sinne jetzt vielleicht ein böses Wort sein, aber eine Governance darum zu schaffen. Und gerade wenn ich in Produktion gehe, muss ich auch eine Risikoübernahme haben und Co. Und das ist halt häufig noch eine Hürde in vielen Konzernen aus meiner Sicht, genau in diesen Schritt zu gehen.
Das heißt, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was du gesagt hast, ein Stück weit, also wir reden ja auch über Innovationsmanagement.
Ja.
Arbeiten Unternehmen eigentlich an zwei Strängen. Also der eine Strang ist, die Governance und auch die Datenmanagement-Voraussetzungen zu schaffen. Also Daten müssen über Systemgrenzen hinweg auch in die KI reinkommen. Ist ja, wir haben ja auch schon öfter an der Stelle hier auch über IT-Modernisierung und über IT-Silos gesprochen. Ist sicherlich auch kein trivialer Punkt. Und auf der anderen Seite auch die Governance und auch die Organisationsstrukturen zu schaffen. Das ist sicherlich etwas, was man auch irgendwo auch top-down irgendwo auch schaffen muss. Und dann im Grunde das Thema Speedboat aus ersten Ideen, POCs entwickeln, gucken, ob sie irgendwie auch, ob sich da ein Business Case herausbildet und dann im Grunde.
Ja, das ist jetzt auch, ich würde auch behaupten, es ist jetzt kein Bild, was für mich unglaublich ungewöhnlich ist. Ne? Also, weil Innovation hat schon immer den Case gehabt, dass ich möglichst viel, also ich brauche ein volles Backlog, sage ich mal, in meiner frühen Funnel-Phase, um möglichst viele Ideen auch schnell austesten zu können. Und es ist ganz gewöhnlich, dass viele Ideen nicht viele produktive Szenarien heißt. Sondern da fallen immer wieder welche raus. Bei einem lohnt sich in der Skalierung der Business Case nicht. Beim anderen ist es technisch auf die Skalierung zu komplex. XYZ, und das ist vielleicht, Business Case ist da auch noch ein wichtiges Thema. Ich bin auch der Meinung, und das jetzt aus eigenen Kundenerfahrungen, die POCs scheitern auch daran, dass man es nicht schafft, die beispielsweise Effizienz, Gewinnsteigerung, was auch immer, zu messen. Ja, und wenn ich nichts messen kann, und da sind wir leider in Deutschland kulturell so geprägt, dann kann ich auch nicht bewerten, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil für meine Organisation ist. Und damit wird ein POC auch häufig im Sand verlaufen. Ja, und ich glaube, da irgendwo dazwischen, das sind so Gründe, die typischerweise sagen, okay, deswegen gehen wir nicht in die Produktion, deswegen räumen wir es nicht flächendeckend aus. Was aber, wie gesagt, nicht ungewöhnlich ist, Innovationsthemen waren schon immer im frühen Stadium mehr da, als sie dann produktiv gesetzt wurden. Mhm. Und ich glaube persönlich auch, das wird sich über die nächsten Jahre ändern. Also umso, und ich glaube, das muss auch passieren, umso stärker AI das neue Normal wird, umso stärker wird auch die Nutzung von AI in der Applikationsentwicklung, in den Applikationen, in den Business Cases zur Normalität und weniger zum Innovationsthema. Und das sieht man jetzt zum Beispiel schon, also ich weiß, wir kommen später auch wahrscheinlich nochmal drauf, aber in der klassischen Consulting- und System Integration Landscape, sage ich mal, Landschaft, jedes zweite, wenn nicht sogar jedes Proposal für Solution-Projekte, siehst du irgendwie, dass ein SI entsprechend Effizienzgewinne mit AI verspricht. Dort ist es einfach schon das Normal. Das heißt, wir reden in diesem Umfeld nicht mehr über AI-Innovation, sondern wir müssen AI anbieten für unterschiedliche Prozessschritte, was auch immer, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein, weil es der New Normal ist.
Und genau, und das sehen wir auch, wenn wir jetzt, wenn wir uns wiederum die Dienstleister auch anschauen, also auch die Managementberatungen, die IT-Dienstleister, die IT-Service-Unternehmen, die halt viel auch AI sukzessive auch im IT-Service-Management oder auch in der Steuerung von IT-Operations auch einsetzen. Die Use Cases sind eigentlich da, aber im Grunde da, wo im Grunde der so eine Art neuralgischer Punkt ist, ist tatsächlich dann auch die AI-Kompetenz der einzelnen Mitarbeiter, und eigentlich mit zunehmender Lern- und Erfahrungskurve wird dann das Thema dann auch weiterhin auch weiter skalieren. Ja. Ne? Also plus natürlich Einhaltung der Governance-Linie. Du hast gerade auch schon vorhin in deiner Summary über die Studie auch schon angesprochen, was eigentlich so wie gerade relevante Bereiche sind, wo gerade mal auch gerade generative KI eingesetzt wird, hast gesagt, aktuell noch relativ wenig so im Bereich Steuerung von komplexeren Geschäftsprozessen, Monetarisierung, neue Geschäftsmodelle, aber sehr stark im Bereich Effizienzsteigerungen. Das nehmen wir auch so wahr. Ne? Also du hast ja gerade auch gesagt, zum Beispiel Erstellen von Proposals, Research-Themen, Dokumentation, also relativ standardisierbare Themen, ne? Ohne die jetzt irgendwie in ihrer Relevanz werten zu wollen. Aber kannst du uns vielleicht nochmal so aus deiner Praxis so ein, zwei, drei Beispiele nennen, wo du sagst, das sind eigentlich Bereiche, wo du schon häufiger entsprechende Lösungen im Produktivbetrieb siehst?
Ja, also klassisches Thema Knowledge Management. Ich glaube, das ist der Top 1 Use Case. Liegt, glaube ich, einfach daran, dass, also ich persönlich kenne das ja auch, jeder Nutzer von SharePoint und Confluence dreht ab einem gewissen Zeitpunkt durch, weil wenn er in die Suche etwas eingibt, findet er halt nichts mehr, weil das Ding zugemüllt ist. Das ist auch ganz klassisch. Also ich habe auch noch keinen Kunden erlebt, bei dem das nicht so war.
Das ist bei Google mittlerweile auch so, wenn du bei Google
Genau. So. das ist halt einfach der Punkt mit der Menge an Daten. Das ist, glaube ich, ein klassischer Use Case und eine Low-Hanging Fruit, genau sowas mit einem entsprechenden GenAI-Ansatz, eine RAG-Technologie heißt, ich schiebe meine Daten entsprechend in eine RAG-Datenbank als Beispiel, mache sie durchsuchbar für das LLM, habe damit eine leichtere Suche und Trefferquote und kann das eben auch dem gesamten Unternehmen zugänglich machen. Das zweite ist der ganze Bereich Datenanalyse. Also kann jeden nur mal auffordern, in welches LLM das Unternehmen auch immer nutzt, ChatGPT, Gemini, Claude, was es auch gibt, eine klassische P&L, einen Cashflow oder was auch immer als Excel-Sheet in das LLM zu geben. Bitte achten, sollte jetzt nicht irgendwie die Public-Lizenz sein oder zumindest alle Unternehmensdaten oder Namen davon gelöscht sein.
Sonst haben wir gleich, Governance, ja.
Genau, sonst haben wir gleich ein Data-Security-Issue. Aber auch da, ich kann mit dem LLM darüber diskutieren, gerade wenn ich dann auch so Prompting-Frameworks wie CRISP oder Ähnliches anwende. Hier, was würde ein internationaler CFO mir empfehlen, wenn du diese P&L betrachtest? Wo muss ich vielleicht Kosten optimieren? Was wären nächste Schritte, die ich auch, keine Ahnung, ist vielleicht einer der wichtigen Cases, wenn ich eine P&L auf Industry Groups habe, dass ich eine Diversifizierung brauche. Also all diesen Sparings Buddy, ich glaube, den kann man da ganz gut nutzen. Und so klassische Automatisierungscases von Support-Tickets, Approval-Prozessen, dort sieht man halt wirklich viel, wo über AI einfach schon eine gewisse Confidence da ist, dass am Ende des Tages nicht unbedingt Regel passiert, weil es ja immer ein sehr losgelöster, nein, es ist ein unstrukturierter Input mit bestimmten Kontextparametern, die zur Entscheidung herangezogen werden. Aber da hat einfach über die letzten Jahre schon ergeben, dass es einfach eine Confidence gibt, dass die Nutzer darauf auch vertrauen, was die AI dort tut. Mhm. So, und das sind so low-hanging fruits. Sobald die Kontexte komplexer werden, würde ich sagen, das ist dann schon eher so der Bereich, wo wir aktuell noch weniger produktive Lösungen sehen. Aber das, egal in welches Unternehmen ich gehe, ich meine, wir haben eine Welle von Custom GPTs, also Unternehmen XY GPT, wo einfach alle Daten, die man irgendwie gefunden hat, in den Rack geschmissen wird und ich kann jetzt plötzlich mit dem neuen, also ich war bei einem Unternehmen, Kunde möchte ich nicht nennen, die haben das nach ihrem Gründer benannt, da kannst du jetzt mit Karl chatten und Karl gibt dir entsprechend die Antworten, weil der Gründer ist natürlich allwissend und weiß alles über die Firma. Aber genau solche Sachen, also das ist quasi low-hanging fruit und ist jetzt aber, würde ich auch nicht mehr als Innovation darstellen, sondern das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon der Standard.
Mhm. Ja, okay. Und im Bereich der Softwareentwicklung ist ja auch so dein Home-Turf, da habe ich auch gesehen, dass du auch einen eigenen Podcast, da ging es ja auch in einer der letzten Folgen auch um das Thema KI in der Softwareentwicklung, auch ein total spannendes Thema, wenn man eher in den Markt reinhorcht, spricht im Grunde jeder Dienstleister, der Software entwickelt, spricht über den disruptiven Einfluss von KI in der Softwareentwicklung. Wenn wir wiederum in die Anwenderunternehmen reinschauen, sind da auch relativ hohe Erwartungshaltungen, was sich auch im Sinne von Qualität, aber auch von Preisen auch wiederum für Dienstleister auch widerspiegeln. Wenn ich aber jetzt wieder zur Studie referenziere, spannend ist, dass tatsächlich sagt nur, in Anführungsstrichen, ein Drittel der Unternehmen sehen wir in der Softwareentwicklung aktuell eine hohe Relevanz. Das heißt erstmal, das ist jetzt erstmal nicht das Potenzial, sondern wir reden erstmal nur darum, aktuell sieht ein Drittel der Unternehmen eine hohe Relevanz. Wie ordnest du das ein?
Ja, also ich meine, wir haben ja vor ein paar Tagen auch die Studienergebnisse mal durchgesprochen. Mittlerweile, wenn ich meine Gedanken so sortiere, macht die Aussage vermutlich sogar Sinn, aber aus einem spezifischen Grund, weil, wie du vorhin auch gesagt hast, wir reden einmal über GenAI und wir reden einmal über Agents.
Ja.
Der riesige Benefit in der Softwareentwicklung kommt über Agents, weil dann wirklich in einer gewissen Art und Weise eine eigenständige Implementierung des Codes erfolgt, auf Basis von spezifischen Instructions, die ich sowohl im Prompt, aber auch in Instruction-Files, häufig MD-Files, auch geben kann. Der klassische Einsatz von GenAI hat auch eine Effizienzsteigerung, brauchen wir gar nicht drüber reden, im Bereich Code Suggestions, Refactoring, Test Case Generation, XYZ. Der ist aber aus meiner Sicht niedriger, wie wenn ich eine End-to-End-Kette mit einem Agent automatisieren kann. So, und das ist jetzt natürlich eine Annahme auf Basis eures Studienergebnisses. Ich vermute fast, dass gerade wenn wir auch in den Enterprise-Sektor gucken, die Agent-Verwendung dort noch relativ gering ist und damit wird auch die Relevanz niedriger bewertet. Weil ich kenne jetzt wenig Unternehmen, weil auch zum Beispiel der Copilot Agent Modus jetzt ist, ich weiß gar nicht mehr, ob er noch im Preview Modus oder jetzt schon released. Aber das wäre klassischerweise so ein Enterprise Tool, was man dort nutzt. Ich kenne wenig Unternehmen, die flächendeckend Cursor nutzen.
Ja.
Ich kenne wenig Unternehmen, die flächendeckend Windsurf oder Klein oder ähnliches nutzen. Und das wäre eigentlich genau diese Werkzeuge, die diesen massiven Effizienz, oder die diesen Effizienzgrad massiv erhöhen.
Mhm. Ja, und wenn man sich auch so den Softwareentwicklungs-Lifecycle auch anschaut, dann beginnt man ja irgendwo ja auch bei der fachlichen Konzeption. Du gehst dann darüber, dass du deine User-Stories entwickelst dann erste Software-Prototypen, du testest die, da brauchst du natürlich auch je nach Anwendungsfall auch mal mehr oder mal weniger Prozessdaten oder auch Kundendaten und dann gehst du im Grunde dann ins Deployment.
Aber auch da, ich bin aktuell bei einem Kunden unterwegs. Wir haben mit, in dem Fall jetzt Copilot Agent Mode, kann man auch mit jeglichem anderen Tool. Ich führe unglaublich ungern diese Tool-Diskussion, weil ja, am Ende des Tages ist ein Tool mal irgendwie 3 Monate Vorreiter und dann holt das andere wieder auf. Bei Tool-Entscheidungen grundsätzlich, worauf ich achte, ist, muss die Möglichkeit haben, das LLM, also das Modell dahinter, flexibel wählen zu können. Das ist, glaube ich, wichtig, weil am Ende des Tages die Modellwahl wird auch den Krieg entscheiden, wie ich AI in meinen unterschiedlichen Softwareentwicklungszyklen nutze. Ich glaube nicht, dass das Tool entscheidend sein wird, weil das Tool ist im Endeffekt nur der Rapper außenrum, der ein paar Tools mit sich bringt, also zum Beispiel semantische Suche, XYZ, aber die eigentliche Intelligenz steckt ja im LLM und das bringt das Tool nicht mit. So. Aber auch, um zu meinem Beispiel zurückzukommen, ich bin momentan bei einem Kunden unterwegs, da gehen wir wirklich von, wir legen User Stories, nein, wir kreieren das Business-Konzept mit einem LLM. Wir erstellen User Stories direkt über einen MCP-Server in GitHub. Wir bauen basierend auf diesen User Stories mit Figma AI entsprechende Designs auf. Und parallel kann man von den User Stories über den Copilot Agent Mode mit spezifischen Architektur-Instructions, Coding-Guideline-Instructions, Security-Guidelines, XYZ bereits das Backend mit der API implementieren. Und wir bauen mit dem Copilot Agent Mode aus dem Figma-Screen fertige Angular Components mit einem Instruction oder Guideline-Fit von 99% und schaffen es damit, Entwicklungszyklen massiv zu verkürzen. Will ich sagen, man braucht den Menschen dort gar nicht mehr? Nein, wir haben da auch kleine Teams sitzen, aber es ist schon ein deutlich kleineres Team wie das, was wir vor 3-4 Jahren noch gestafft hätten. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass man sich darüber Gedanken machen muss, zeigt aber andererseits auch, und das ist mein Credo, A, Skills, die konzeptionell unterwegs sind, sei es jetzt Businessverständnis, sei es Architektur, sei es UI-UX-Design, werden immer wichtiger, weil das muss ich den LLM mitgeben, das wird es nicht von alleine entscheiden. Und das Zweite, was wichtig wird, ist, wenn ich heute mit dieser Entscheidung, dadurch, dass ich Effizienzen so stark steigere, aufhöre, in Junioren zu investieren, werden mir in spätestens 4 bis 5 Jahren genau diese Skills fehlen und dem LLM auch Instructions zu geben. So, und ich glaube, das muss man sich als Unternehmen gut überlegen und das ist auch wichtig zu verankern in der langfristigen Strategie. Und ist, glaube ich, nochmal wichtiger wie auch vor 1-2 Jahren, weil da hieß es irgendwie gut, wenn wir den Bewerber nicht mehr kriegen, dann holen wir uns ihn vom Shoring oder irgendwo was auch immer. Dadurch, dass die Execution jetzt auch sehr, sehr stark durch die Maschine getrieben wird, verfallen viele Unternehmen eben genau in diesen Gedanken, ich brauche keine Junioren mehr, was sich aber spätestens in 4 bis 5 Jahren rächen wird.
Genau, weil du hast es ja auch gesagt, aktuell ist eigentlich der Demand entwickelt sich sehr, sehr viel stärker im Bereich des, sagen wir mal, der Senior Developers oder quasi des Senior Experts, ne, der im Grunde auch, wie du schon sagst, das Prozessverständnis hat, auch mal so Business Cases und Use Cases auch im Blick hat und auch in der Lage ist oder auch eine gewisse Enterprise Architecture im Blick zu haben. Junior-Entwickler, die quasi klassische Aufgaben übernehmen, werden sukzessive eigentlich dann durch die Technologie ersetzt, eigentlich auch ein nachvollziehbarer Zyklus, aber da gibt es auch tatsächlich nochmal, wenn ich da ergänze, 2 Aspekte. Also wir haben ja schon die letzten Jahre sind eigentlich IT und Enterprise Architecture Kompetenzen sowieso schon relativ rar am Markt und auch hochpreisig. Ne? Das sind auch Themen, die du nicht unbedingt shoren kannst. Ne? Ist auch in Nearshore und Offshore auch die Verfügbarkeiten limitiert. Und wie du schon sagst, wie kommt man dann im Grunde dann eigentlich dann dahin, entweder als Anwenderunternehmen, also als IT-Abteilung oder als IT-Dienstleister dann den Senior Enterprise Architect oder Senior Developer auszubilden, ne? Weil irgendwo muss die Ausbildung ja auch, weil wir werden ja auch in Zukunft, wenn wir jetzt Perspektive sprechen, hast du halt dann vielleicht 1 bis 2 Senior-Entwickler plus 7, 8 Agents, die ihm zur Seite stehen, aber trotzdem muss ja der Senior ja auch ausgebildet sein. Ne? Der wird ja so nicht an der Hochschule putzen.
Genau, also ich glaube, am Ende des Tages heißt das dennoch implizit, manchmal auch bewusst Entscheidungen zu treffen, Projekte eben, ich sage jetzt mal, im Old Way entsprechend zu entwickeln, also wirklich human-getrieben. Weil, und das glaube ich, ist halt auch eine Gefahr, vor allem für anwendende Unternehmen, wenn ich genau diese Kompetenzen nicht im ausreichenden Maß habe, wird es auch sehr spannend, weil ich verliere damit auch die Kontrolle, einen Dienstleister steuern zu können. Also wenn ich selbst als Anwender nicht mehr architekturell beurteilen kann oder entscheiden kann, wie die Software zukünftig aussehen soll, damit sie auch zu meinen Bedürfnissen und Kompetenzen passt, wird es schwierig, einen Dienstleister, also ja, aus meiner Sicht kann ich es gar nicht outsourcen, aber wird es schwierig, einen Dienstleister entsprechend mit Solution-Projekten zu beauftragen für die Entwicklung von digitalen Produkten, dass es halt auch in meine Unternehmenslandschaft passt.
Und es wird vor allem, glaube ich, auch natürlich auch nochmal unterscheiden, dieses Bild, je nachdem, in welchen Themen, also in welchen Fachthemen bist du. Klar. Also hast du ein bisschen mehr im Bereich personenbezogene Daten, bist du mehr in kritischen Anwendungen, arbeitest du mit einem Kunden aus einer Kritisbranche oder aus einer Nicht-Kritisbranche. Kritisbranche wirst du auch nicht einfach sagen, du wirst jetzt eine Energie-Solution oder eine Solution im Bereich Krankenhäuser einfach mal von A bis Z mal durch die deployen, ne? Du wirst da immer natürlich den Menschen brauchen. Das heißt, so diese Beidhändigkeit.
Soweit ist auch, muss ich auch heute verstehen. Also ich habe noch keinen Kunden gesehen, wo der Vorstand sagt, ich bin fein von Entwicklungsstadium bis Produktion, ohne dass da jemand im Vier-Augen-Prinzip drüber geht, irgendwas produktiv zu setzen.
Ist für ihn ja auch eine Haftungsfrage.
Also genau. Also das Thema Haftung ist jetzt nicht außen vor. Ja. Das ist heute immer noch ein großes Thema und ich glaube, das muss man sich halt dann explizit angucken im Projekt.
Super. Lass uns mal über Agentic AI sprechen. Also sind ja KI-Systeme, die ja weitgehend autonom auch ganze Prozessketten steuern sollen, ne, muss man genau sagen. Ich fand spannend, wir haben in unserem letzten Podcast tatsächlich über Intelligent Automation gesprochen. Man merkt so beide Begriffe, finde ich, die werden am Markt manchmal so ein bisschen synonym verwendet. So in dem einen oder anderen Thema habe ich mich auch jetzt wieder an den letzten Podcast nochmal erinnert in der Vorbereitung, aber sie unterscheiden sich eigentlich doch schon deutlich. Also Intelligent Automation, wenn man es mal hart definiert, da bist du aber nochmal der bessere Experte, zielt ja eher auf regelbasierte Aufgaben innerhalb von vorgegebenen Prozessen. Also sind wir eher so in dem Bereich RPA, Robot Process oder Robotic Process Automation und Machine Learning. Und Agentic AI sind dann schon auch digitale Assistenten, die einen sehr hohen Autonomiegrad haben und in der Lage sind, auch selbstständig Entscheidungen zu treffen. Also das ist eine Intelligent Automation von per se her erstmal Leitdefinition nicht kann. Wir sehen aber eben auch zunehmend auch Technologieübergänge, ne? Gerade wenn wir jetzt dann auch übersprechen, Automatisierung von kompletten Geschäftsprozessen. Wir sehen auch, dass Unternehmen wie Google und Microsoft, die ja stark so aus der generativen KI kommen, sich jetzt auch stärker auf das Thema Automatisierung von Prozessketten, ne, mit Agentic AI auch orientieren. Spannend finde ich hier einfach mal deine Einordnung in den Markt. Was gibt es für Player? Wie entwickelt sich gerade auch nochmal das Thema Intelligent Automation weiter in Richtung autonome Intelligenz? Und ja, was Was passiert so ein bisschen aus deiner Sicht am Markt gerade? Das ist, glaube ich, sehr spannend.
Ja, also ich sehe, glaube ich, also genau, ganz, ganz nüchtern. Es gibt einen Haufen SaaS-Lösungen wie N8N, Flowwise, die sich genau damit positionieren über im Endeffekt No-Code-Plattformen, relativ einfach Agents zu bauen, die Ende-zu-Ende Prozessketten erledigen. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, kann man das tun. Würde ich sagen, dass es jetzt Large-Scale-Ready, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich sehe selbst bei LinkedIn immer, keine Ahnung, irgendein Influencer hat einen neuen N8N-Flow gebaut, schreibe in die Kommentare irgendwie Book oder was auch immer und ich schicke dir das Template zu. Auf dem Scaling, glaube ich, ist das auch. Persönlich, ich habe damit ein bisschen rumgespielt, habe jetzt keine tiefgreifende Erfahrung. Ich glaube, gerade für Mittelstand, SMEs, ist das durchaus ein Tool, was auch sinnvoll ist, einzusetzen, um Effizienzen zu steigern. So, wenn man dann in den Enterprise-Part guckt, wo man wirklich Agents auch dediziert entwickeln möchte und an seine Systeme anbinden will, bin ich sehr positiv überrascht, muss man allgemein sagen, in dem ganzen KI-Space von Google. Google ist momentan der Hyperscaler, der aus meiner Sicht am positivsten sich orientiert in dem ganzen KI-Fight, gerade auch mit deren Agent-to-Agent-Framework. Das heißt, die sind wirklich auch bei einem Status, wo ich contributen kann im Sinne von, ich habe meine eigene fachliche Implementierung, gebe den Agent in den Marketplace und kann ihn mit anderen Agents connecten.
Ich wollte gerade sagen, es ist im Grunde etwas, was dann auf dem Thema Plattform genau. Service auf den Entwicklertool-Plattformen genau. von Google
genau.
von
wobei das komplett losgelöst ist. Also du kannst da auch Agents von Drittanbietern wie einer Deloitte kaufen, du kannst da Agents von XYZ kaufen, die eben spezifisch dann einen Prozessteil deiner Prozesskette automatisieren. Der Kernunterschied zu RPA und Co. Du hast recht, es heißt häufig dann Intelligent Automation. Da ist die Frage, wie definiert man dann Intelligent? Also Intelligent war für mich schon immer sehr, sehr stark, auch in dem RPA-Kontext, dass ich eben intelligente Entscheidungen auf Basis von Daten treffe. Das kann regelbasiert sein. Mhm. Das kann aber am Ende des Tages auch non-regelbasiert sein, so wie mit einer GenAI-Lösung. Am Ende des Tages sprechen wir aber immer noch von einem sehr stark definierten Prozess. Und ich glaube, das ist anders beim Agent. Der Agent entscheidet selbst, wie er zu der Lösung kommt. Und der Agent entscheidet auch, ob er einen Sub-Agent, also einen Worker, entsprechend aktiviert oder nicht und wann er ihn aktiviert. Und da gibt es jetzt keinen Entscheidungsbaum mehr, so wie wir das früher kennen, sondern das ist durch den Kontext gegeben, den ich bei der Entwicklung des Agents verwende. Und damit muss man halt auch sagen, und das ist, glaube ich, auch eine große Diskussion in dem ganzen GenAI-Thema, wir müssen als Human, als Menschen verstehen, dass alles, was wir mit GenAI und Agentic AI tun, nicht mehr reproduzierbar ist. Wir können quasi identifizieren, was war Input, was war Output. Wir können aber nicht mehr erwarten, wenn wir den gleichen Prompt mit demselben Kontext, demselben Input in das LLM geben, dass eins zu eins der gleiche Output kommt. So. Und das war halt mit RPA und Machine Learning gegeben. Ich habe einen klaren Entscheidungsbaum. Ich weiß, wann der Prozess sich in welche Richtung entscheidet. Und das ist halt mit LLMs entsprechend anders.
Aber in jedem Fall kann man nicht sagen, die Welten werden perspektivisch.
Sie lösen sich, glaube ich, nicht. Also persönliche Meinung, ich glaube, wer bisher stark in seine Workflows investiert hat und ein Verständnis für seine Workflows aufgebaut hat, tut sich leichter, R-Cases für Agentic AI zu identifizieren und tut sich leichter, sie umzusetzen, weil die Daten sind vorhanden, Punkt A. Punkt B, es gibt schon eine gewisse Entscheidungsmatrix, die man erweitern kann durch den Kontext.
Und Erfahrungen auch schon, ne?
Richtig, ja. Richtig. Aber sie werden sich nicht gegenseitig auflösen. Und das war auch eine Frage, also jetzt springe ich nochmal in das Softwareentwicklungsthema zurück, sorry dafür. Es war aber auch eine Frage zum Beispiel, die vom Kunden kam, im Hinblick auf, wenn ich mir den DevOps-Lifecycle angucke, da gibt es irgendwie ein Build und ein Release. Was sind denn da GenAI-Cases? Auch da, klassische Automatisierung ist nicht schlecht, nur weil es GenAI gibt. Also die CI-CD-Pipeline kann man heute ähnlich betrachten wie ein RPA-Workflow aus meiner Sicht, nur mit anderen Tätigkeiten. Die wird nicht obsolet, nur weil ich jetzt im Unternehmen GenAI in der Softwareentwicklung nutze. Also ich werde nicht viel effizienter von dem vollautomatisierten Prozess. Da ist genau die Fragestellung dann, was bringt mir GenAI in der fachlichen Bearbeitung? Also habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal das Thema, meine ich, Bildbetrachtung nehmen, habe ich über GenAI Möglichkeit, mehrere Perspektiven aus dem Bild zu kriegen plus ein Reasoning, was in diesem Bild passieren könnte, was bisher eben mit Machine Learning nicht möglich war, wo vielleicht nur möglich war, okay, ich erkenne, ist das ein Unfallschaden, ist das kein Unfallschaden. Aber die GenAI kann mir sagen, hey, das ist ein Unfallschaden, es ist ein hochwertiges Fahrzeug, die Versicherungssumme wird daher, also der Schadens, die Schadenssumme wird daher höher, die Reparatur wird länger. Also genau diese Schlussfolgerungen zu ziehen, habe ich in diesem Prozess einen Benefit, wenn ich ein LLM implementiere oder habe ich ihn nicht? So, und wenn ich ihn nicht habe, dann bin ich wieder beim Use Case Management, muss ich jetzt auch kein Investment leisten, GenAI in diesen Prozess zu implementieren.
Ja, und das ist natürlich auch total spannend, eine total spannende Diskussion, glaube ich, die auch in ganz vielen Unternehmen auch stattfindet. Wie bekomme ich eigentlich die Intelligenz in die Prozesse? Also wir wollen jetzt gar nicht jetzt viel, so viel über Demografie und über Kostendruck sprechen, ne? Aber es sind natürlich einfach auch Themen, die auch die, bleiben wir mal bei der deutschen Wirtschaft, natürlich die deutsche Wirtschaft schon stark beschäftigen. Und da ist KI sicherlich ein wichtiger Hebel, ne? Um einerseits den demografischen Wandel, du hast vorhin auch das Thema Business Management auch angesprochen, Dokumentation von Wissen auch für die nächsten Generationen, auch Dokumentation von Prozesswissen, um dann auch in Automatisierungs-Cases auch reinzugehen. Das ist ja auch wichtig. Man muss ja auch, bevor man etwas automatisiert, auch erstmal wissen, was man automatisiert. Also als Prozessbeschreibungen sind ja auch wichtig. Da muss ja auch sehr viel Wissen der Mitarbeitenden auch quasi dokumentiert sein und auch den AI-Systemen auch zur Verfügung stellen. Lass uns mal jetzt mal so im letzten Viertel vom Podcast nochmal über das Thema Skalierung von AI sprechen. Wir hatten schon einige Punkte schon genannt, aber was würde, also Richtung Datenkompetenz und Governance. Vielleicht nochmal, was sind nochmal aus deiner Sicht so wirklich wichtige Hebel, um KI oder um ja KI-Prototypen eigentlich aus der Pilotphase heraus in die Breite zu führen? Wir kamen ja schon vom Thema, der Business Case muss passen, klar. Man braucht auch eine gewisse Daten, müssen auch vorhanden sein, aber ja. Woran scheitern aus deiner Sicht noch einige noch Unternehmen so in dem Bereich, ne? Dass dann doch nur ein Teil der POCs umgesetzt wird, mal jenseits von dem Thema. Ganz, dass manche Sachen auch ganz normal.
Also persönliche Meinung, ich glaube, vieles hängt auch an Haftung und Sicherheit.
Mhm. Was jetzt auch durch den EU-AI-Act jetzt auch ein Stück weit wieder angegangen wird, ja.
Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist halt einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob es die deutsche Mentalität ist, aber eine grundsätzliche menschliche Mentalität, da ist etwas Neues, ich habe nichts zum Anfassen, da tue ich mich erstmal schwer, darauf zu vertrauen. Das ist mal das eine. Und das andere, glaube ich, ist wirklich, und das bleibt dabei, Komplexität und Datenhaushalt. Wenn der nicht gegeben ist, wird schwierig. Was ich hinzufügen würde, gerade bei Haftung und Sicherheit, Vertrauen, das ist ja nicht nur bei einer oder zwei Personen das Thema, sondern ich sehe das ja auch in den jetzigen Projekten. Bevor etwas produktiv geht und eine gewisse Confidence da ist, brauche ich im Endeffekt von dem ganzen Team, von der ganzen Mannschaft, irgendwo ein Gefühl, dass ich eine Confidence in dieser Mannschaft habe. Weil sollte ich das nicht tun oder sollte ich das nicht haben, sehe ich auch in aktuellen Projekten, gibt es, und das ist ganz klassisch, immer im Change, immer wieder Menschen, die dagegen arbeiten werden. Und es wird immer einen Grund geben, warum es nicht geht.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung. Und deswegen, was ich glaube ich schon sehe, auch bei einigen Unternehmen, was häufig vergessen wird, ist, ich muss eigentlich parallel zu dem POC, den Bereich, wo ich den POC später auch produktiv schalten möchte, ein entsprechendes Enablement haben. Ein Enablement, und das kann skill-orientiert sein, das kann tool-orientiert sein, das kann am Ende des Tages auch nur, wir hatten das in einem unserer Projekte, dass eine Kollegin im Review einfach mal vorstellt, wie sie jetzt mit dem Custom-GPT gearbeitet hat. Und es ist ganz gewöhnlich, dass ich mir erstmal von extern das Enablement hole. Was wichtig aber ist, ich muss die Menschen, die in der Organisation arbeiten, dazu befähigen und dazu motivieren, über ihre Ergebnisse, die sie selbst mit dem Tooling, mit der Technologie, was auch immer, entsprechend erzielt haben, auch in der Breite kommunizieren. Weil wenn es von innen kommt, hat es eine ganz andere Wirkung, wie wenn das ein Externer, ein Top-Manager, ein XY kommuniziert.
Ansonsten ist es halt nur ein neues Tool, was zur Verfügung gestellt wird, aber was halt nicht, was halt nie zum, mit dem vollen Potenzial genutzt wird, ja.
Aber das ist die gleiche Diskussion, wenn du zurücküberlegst, hatten wir vor 8, 9 Jahren bei dem Thema Cloud. Da hat sich jeder hingestellt, ich werde niemals meine Daten in die Cloud geben, weil dann sind sie weg. Und es hat auch einfach nur gedauert, dass eine gewisse Confidence nicht nur zu den Hyperscalern, sondern eben auch zu den Vorgehensmodellen, wie man mit der Cloud arbeitet, entsteht.
Ist auch total spannend, wenn man dort mal so einige, es gibt sogar noch Technologien, wo es sogar noch krasser ist, zum Beispiel das Thema CRM, da kann ich mich noch erinnern, so an den Beginn meiner Analystentätigkeit, wo CRM, ja, beim Gartner Hypecycle ganz, ganz weit oben war. Und wenn man mal die Dienstleister gefragt hat, was macht ihr eigentlich mit CRM an Umsätzen? war das noch relativ wenig. Und eigentlich erst dann, wenn es dann so dieses Tal der Ernüchterung durchschritten hat, ja, und Unternehmen es geschafft haben, im Grunde eigentlich dann auch ihre organisatorische und prozessuale Reife zu haben, dann haben uns auch die Dienstleister gemeldet, jetzt ziehen ja auch die Budgets an. Und wahrscheinlich ist es mit generativer KI oder auch, wahrscheinlich jetzt erstmal mit generativer KI so, da sieht man ja auch bei Gartner.
Ich glaube, es wird sogar noch schlimmer. Was heißt schlimmer, ist das falsche Wort. Es wird sogar noch drastischer. Du wirst irgendwie Teil der Tränen haben. Du wirst danach aber nicht mehr abfragen können, wie viel Umsatz macht ihr mit künstlicher Intelligenz, weil es einfach das Normal wird. Also, das diskutieren, glaube ich, nicht nur wir, sondern auch viele.
Oder man sieht, oder man macht es an den Projekten halt.
In den klassischen Lösungen. Heute verkauft niemand mehr ein Service Desk ohne AI integriert. Heute verkauft niemand mehr eine Produktentwicklung ohne AI integriert. Also, das meinte ich vorhin mit, es ist der New Normal. Dadurch, ich mache keinen dedizierten Umsatz mehr mit KI, sondern KI ist einfach ein Teil meines Operating Models, was in meinen Projekten drin steckt.
Ja, absolut. Das sehen wir auch, bis es bis dahin so kommt, werden wir schon noch relativ viele Consulting-Projekte und Datenprojekte noch sehen. Und das passt auch nochmal zu meiner vorletzten Frage, Richtung Zeitmanagement. Wir haben auch nochmal mir einige Zahlen nochmal aus der Studie auch gefragt, auf welche Maßnahmen Unternehmen auch setzen, um auch AI besser zu skalieren. Aufbau von KI-Kompetenzen, Use-Case-Priorisierung, ganz weit vorne, wenig überraschend, hast du auch gesagt, ja. Haben wir es hier auch schon abgeräumt. Überraschend fand ich aber nochmal den Punkt, und es deckt sich auch mit dem, was du auch nochmal gesagt hast zum Thema Datenkompetenz, also Datenkompetenz der Unternehmen. 60% investieren wollen in den Aufbau einer skalierten Daten- und KI-Infrastruktur investieren. Sind wir auch relativ nah bei den Themen Hybrid Cloud, On-Premise, unterschiedliche Cloud-Deployments zu vernetzen. Punkt 1. Punkt 2, da haben wir auch drüber diskutiert, als wir auch die Ergebnisse besprochen haben. Nur 38% investieren in eine zentrale KI-Plattform, also so eine Art AI-Factory. Ich würde es mal unter dem Reifegrad sehen. Also diejenigen, die im Grunde sagen, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Daten über Systemgrenzen hinweg auch fließen und auch den AI-Lösungen zur Verfügung stellen. Die investieren erstmal in das Thema, nennen wir es mal IT-Modernisierung oder IT-Readiness. Und diejenigen, die schon sagen, wir sind schon etwas weiter, wir haben schon die Voraussetzungen und wir können jetzt schon auch mal in eine, wie auch immer geartete AI-Factory gehen dann auch dort entsprechend rein. Das sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir die Frage stellen, wer hilft euch eigentlich dabei, Datenkompetenz aufzubauen? Diejenigen mit einer geringen Reife sagen, wir brauchen eigentlich die externen Dienstleister, weil wir die Kompetenz nicht im Haus haben. Diejenigen wiederum, die schon in einer höheren Reife sind, sagen wir enablen schon oder wir bauen schon selber unsere Inhouse-Teams auf. Ja. Das heißt, mit zunehmender Reife wird auch mehr Wissen auch intern auch aufgelagert.
Ja.
Aufgebaut.
Sehe ich. 1-2-1 so.
Gut. Dann können wir zur nächsten Frage gehen. Nein, im Grunde eigentlich jetzt auch abschließend, glaube, wir haben jetzt schon vieles besprochen, auch mit Blick auf Kompaktheit im Podcast. Nochmal nach vorn geschaut. Und du hast es auch vorhin schon mal angesprochen. Jetzt denk mal an das Jahr nochmal 2028, nochmal so in 3 Jahren, vielleicht nochmal bis 2030. Was glaubst du, wie sieht dann eigentlich in der IT und auch bezogen auf die Prozesse die Welt dann aus? Was glaubst du, wie ist der Impact von IT? Und die zweite Frage, die mich dann nochmal auch so aus deiner ehemals CTO und Technologie aversen Rolle interessiert, welche Rolle wird eigentlich Quantum Computing in diesem ganzen Kontext spielen?
Ja, also ich glaube, 2028 Horizont, was wir sehen werden, ist Agentic AI wird auf jeden Fall Einzug in die klassische IT erhalten. Wir werden sehen, dass das Thema Voice Interface immer wichtiger wird. Also wirklich mit der AI auch zu sprechen und damit komplette Prozesse zu managen. Und wir werden sehen, dass, wie gesagt, Unternehmen, die in die konzeptionellen Skills weiterhin investieren und darin ausbilden, die sein werden, die diese Reise erfolgreich gestalten. Mhm. Dann zu deiner zweiten Frage.
Quantum,
also es ist ein super spannendes Thema. Und ich glaube, mit KI finden wir auch einen Use Case, der sehr, sehr passend dazu ist, aus dem Hinblick Energieeffizienz. Ich weiß zum Beispiel auch bei Google, klar, das ist noch von der Maturity gesehen, ich will jetzt nicht sagen niedriges KI-Level, aber dass sie jetzt auch announced haben, dass sie TensorFlow, also quasi Machine Learning in dem Sinne, die ersten Portierungen auf ihren Quantum-Rechner gemacht haben. Also ich glaube, das ist wirklich ein Forschungsthema, was einen bedeutenden Sprung auch für die KI machen wird.
Also gerade wenn wir jetzt auch über Anwendungsfälle sprechen im Bereich R&D, gerade in der Pharmabranche zum Beispiel. Ne? Mhm.
Und persönliche Meinung auch hier, nicht nur von der Rechenkapazitätsmenge, KI, glaube ich, hilft Quantum in dem Sinne, weil die Herausforderung, KI auf den Quantenrechner zu bringen, ist im Endeffekt die Modellportierung. Mhm. Das ist das Komplexe. Mit KI schaffen wir es aber dann zeitgleich auch, ein User-Interface für den Endnutzer zu schaffen, das ähnlich zu dem, was er kennt, weil es so ist wie heute, auf der anderen Seite aber die Rechenkapazität im Hintergrund eines Quantencomputers nutzt. Weil ich persönlich habe, aber das ist jetzt mein persönliches Befinden, ich stelle mir den Change von den Implementierungen, die wir heute auf x86 und was es nicht alles gibt, tun, diese Abstraktionslevel perspektivisch über die nächsten Jahre wieder auf Quantencomputing nachzubilden, glaube ich, das wird man nicht tun. Man wird starten, das Model zu portieren auf den Quantenrechner, um die Energieeffizienz zu nutzen, aber quasi beim User Interface auf die User Interfaces, die wir heute schon geschaffen haben, weiterhin setzen, die im Hintergrund mit der Rechenkapazität eines Quantencomputers arbeiten.
Ja, nachvollziehbar, ja. Auf der anderen Seite,
Was wir dadurch dann sehen werden, ist, dass die Kontext-Windows noch größer werden, als sie heute sind. Heißt damit auch perspektivisch, dass wir längere Prozessketten, längere Tasks, längere Executions laufen lassen können, als was wir heute kennen, was dazu führen wird, dass noch komplexere Operationen und Funktionalitäten entsprechend von dem LLM verstanden werden können.
Das ist ja auch im Grunde, glaube ich, auch die große Wette, die auch dahinter steckt, oder das erhoffte Versprechen, deutlich mehr Rechenpower, gleichzeitig mehr, deutlich bessere Leistung, weniger Halluzinationen und auch.
Das bei den Halluzinationen bin ich mir noch nicht sicher, weil ich sehe jetzt auch, also gerade wenn man LLMs nimmt mit großen Kontext-Windows und die Windows immer größer werden lässt, umso stärker werden die Halluzinationen. Also das muss man sich dann angucken.
Bin ich auch mal spannend, aber wir haben ja auch noch so ein Feld wie neuronale Netze,
ja.
auch noch mit drin, wo ja auch extrem viel wiederum geforscht wird, ne? Was jetzt aktuell gar nicht im Fokus der Öffentlichkeit gerade passiert. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einiges kommt, aber ich denke auch, das ist ein Zukunftsthema, aber mich hat mal deine Sichtweise interessiert und ich glaube, nichts ist so stetig wie der Wandel, wenn man sich mal so die letzten Jahrzehnte in der IT anschaut. Patrick, war mir eine große Freude, war total spannend, war kurzweilig, weil ich gerade ganz überrascht, dass wir schon bei einer Dreiviertelstunde stehen.
Vielen lieben Dank. War sehr spannend. Ja. Gute Fragen, wie immer.
Vielen Dank. Gute Antworten, auch wie immer. Dann freue ich mich aufs nächste Gespräch.
Ich mich auch.
Und bedanke mich für die Einladung und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag. Und liebe Hörer und Hörerinnen, auch alle Folgen, die es bis jetzt gab. Wir sind jetzt hier schon bei über 50 Podcast-Folgen, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch wie gewohnt auf Spotify und auf Apple Music. Gerne auch die letzten Folgen reinhören. Die Themen sind ja oft zeitlos. Vielen Dank fürs Zuhören. Allen einen schönen Tag.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.